Die Klingel steht mal wieder hier. Ob das wieder Absicht war, weiß ich nicht. Ärgern tue ich mich jetzt nicht, falls jemand das beabsichtigt hat. Sondern Sie nutzen, ja, das wird ein Klingelgottesdienst heute Morgen. Nicht im Sinne von Klingelbeutel, sondern im Sinne von guten Morgen. Du darfst gerne aufstehen in deinem Leben. Es ist Zeit, anzufangen zu leben. Ach so, habe ich schon wieder nicht an. Oha, tatsächlich. Bisschen runterfahren. Dankeschön, ja, wir wollen die Techniker ja auch ein bisschen fordern. Ne? Man soll ja auch hier nicht, auch an der Technik nicht einschlafen. Der Prediger kommt dann immer noch dazwischen. Wir haben da ab und zu jetzt im Jahr das so, dass wir gesagt haben, wir wollen mal wieder etwas mehr singen. Ein Gottesdienst soll dem Thema Anbetung gewidmet sein. Es kann sein, dass man dieses Wort schon so oft gehört hat, dass es einem nicht mehr komisch vorkommt. Ich gestehe, ich bin jetzt 25 Jahre lang mit Jesus Christus unterwegs und immer noch finde ich dieses Wort seltsam. Anbetung. Was ist denn das? Meine Nackenhaare stellen sich immer dann auf, wenn jemand sagt, wir machen jetzt Anbetung. Wie soll denn das bitte gehen? Wir machen Anbetung. Aber ich höre das immer mal wieder. Das ist spannend. Und ich muss dann so ein paar Gedanken gehen mit mir selber. In allen Religionen kennt man das ja. Da werfen sich Leute vor irgendwas nieder, vor irgendeinem Heiligtum oder so. Ja, das soll dann den Gott symbolisieren. Und das ist wahrscheinlich allgemein verständlich, das nennt man Anbeten. Ja, wir beten einen Gott an. Die Angebetete kennen wir auch. Ja, vor der man vielleicht niederfällt. Oh. Ja, ihr ahnt schon, das hat meine Frau bei mir noch nie erlebt. Ja, es ist nicht so meine Sprachwahl. Vielleicht ist deshalb das Wort für mich auch so komisch. Ich habe natürlich einen sehr guten Sinn inzwischen darin gefunden. Aber die Frage ist ja, was das umfassender ausdrückt. Jemanden anbeten hat vielleicht auch damit zu tun, man ist ihm hörig, also man hört auf ihn, man will ihm zu Gefallen leben. Man vertraut ihm an, was man hat, man gibt sich ganz und gar. Das wäre ein sehr guter Sinn, wenn man das mit diesem Wort verbindet. Da merkt man aber schon, wenn in Gottesdiensten so kommt, bevor man ein paar bestimmte Lieder singt, wir machen Anbetung, da merkt man schon, da fehlt ja irgendwas. Also es kann ja nicht bei Anbetung darum gehen, dass man bloß ein paar Lieder singt oder dass man da irgendwelche Räucherstäbchen anzündet oder so ein Räucheropfer bringt, irgendwelche vielleicht sogar noch wertvollen Gegenstände dahinlegt oder so. Das kann ja wohl nicht Anbetung sein. Man kann das natürlich darunter verstehen. Aber ich behaupte, es geht vielmehr darum, wem unser Leben eigentlich gehört. Wofür wir es, also unser Leben, das, was wir haben, was wir können, was wir wollen, was wir fühlen, was wir sind, einsetzen, wem das gewidmet ist, den beten wir an. So will ich das mal einfach für uns, ich sag mal, ich einige uns jetzt mal darauf, dass wir das jetzt darunter verstehen. Und deshalb ist unser Thema auch heute, wen betest du an? Wir haben den Predigtext schon angedeutet bekommen. Vielleicht merkt man das gar nicht so, wenn man so an diesen Text denkt, dass das da um die Frage geht, wen betest du an? Wenn du mit dieser Frage diesen Gottesdienst verlässt, wäre für mich schon viel gewonnen. Natürlich wünsche ich mir noch mehr, dass eine Ausrichtung geschieht auf den, von dem ich behaupte, der es ist wirklich wert, angebetet zu werden. Aber schon die Frage würde einigen Wert in unserem Leben haben, wenn wir sie wachstellen. Wir stellen die uns nicht immer. Wir stellen sie uns oft erst dann, wenn irgendwas im Leben passiert, wo wir merken, was soll das denn jetzt? Wie willst du denn jetzt eigentlich weitermachen? Worum soll es jetzt eigentlich gehen? Das sind oft unangenehme Stunden. So wie bei diesem Reichen, in einem anderen Evangelium wird es auch noch gesagt, er sei ein junger Mann gewesen, so wie bei diesem reichen jungen Mann, von dem uns berichtet wird in den Evangelien. Wir lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 17 bis 27. Und als er, da ist Jesus gemeint, hinausging auf den Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder, da haben wir es, und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden. Du sollst niemanden berauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Und Jesus sah um sich und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen, liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander, wer kann dann selig werden? Und mit selig meinen wir nicht irgend so einen Gefühlszustand, sondern das heißt eigentlich, wer kann dann gerettet werden? Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist's unmöglich, aber nicht bei Gott, denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Eine Begegnung aus dem Leben, eine Begegnung mitten im Leben. Und die führt uns direkt zu dieser Frage, wer trägt dein Leben eigentlich? Wen betest du an? Ich möchte das in zwei Punkten deutlich machen, worum es hier geht und wie unser Herz dazu kommen kann, den Richtigen anzubeten. Erstens, was der Mensch kann. Zweitens, was Gott kann. Was der Mensch kann. Da läuft also einer zu Jesus, der hat's eilig. Ja, der will den Meister noch erwischen. Der wäre sonst gleich weg. Ja, manchmal muss man einfach auch mal alles stehen und liegen lassen und mal bei Jesus vorstellig werden. Ja, man kann nicht immer die Gelegenheiten verpassen, in denen es darum ginge, mal mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Der Mann ist uns vielleicht sogar an vielen Stellen weit voraus. Den bewegt eine echte Frage. Ja, der hat alles, was man sich wünschen kann. Wo wir sagen würden, Mensch, wenn ich das hätte, dann. Ja, hat er alles. Und sagt, tja, immer noch nicht. Da fehlt noch. Und er weiß, der kann mir die Frage beantworten. Also hin. Ja, nicht, ach, ich bin so müde. Nee, heute Morgen gehe ich nicht in den Gottesdienst. Oder ach, schon so spät, heute Abend kann ich nicht in den Hauskreis oder ins Bibelgespräch oder sonst irgendwie. Nein, sondern da muss ich hin, da gibt's was fürs Leben, fürs Herz. Und er spricht ihn an. guter Meister. Ungewöhnliche Anrede. Also Meister sagte man, sonst gut jetzt schon gar nicht. Und Jesus begegnet ihm doch einigermaßen schroff, finde ich. Was nennst du mich gut? Also ich meine, da kommt einer, ja, mit so einer Frage fürs Leben. Stellen Sie sich vor, Sie kommen zu mir in die Seelsorge und sagen, ach Matthias, toll, dass du dir Zeit genommen hast. Aber was findest du daran jetzt so toll? Ja, kann man auch wieder rausgehen. Das war natürlich von Jesus nicht so gemeint. Aber irgendwie, ja, man kommt da und will was und geht auch zu Jesus und plötzlich... Das muss Jesus wohl sehr wichtig gewesen sein, den Mann abzuwehren, erstmal mit seiner Anrede. Ich weiß nicht mal genau warum, muss ich gestehen. Man kann natürlich menschlich auf einiges kommen. Ich habe auch eine ziemliche Vermutung, aber ob die stimmt, weiß ich nicht. Und ob das alles ist vielleicht. Ich sage das ja nur immer, manche Dinge müssen auch, wenn man es verkündigt, mal so offen bleiben. Ich kann nicht alles sagen. Auf jeden Fall begegnet Jesus ihm hier auf der menschlichen Ebene. Ja, er erklärt ihm jetzt nicht immer, weißt du, guter Meister, das reicht ja überhaupt nicht für mich als Anrede. Ich bin der Sohn Gottes. In mir ist Gott Mensch geworden. Ja, da steht hier sozusagen Gott vor dir. Da kannst du doch nicht hier so ein Gefasel von guter Meister und so anfangen. Andere sagen wenigstens Herr, ja, und die dürfen niederfallen. Aber du fällst nieder und sagst, guter Meister, was soll das denn? Macht er nicht. Er erklärt ihm das gar nicht. Er sagt nur, weil er ihn ja so als einen Meister nur sieht, als einen Lehrer, sagt Jesus nur, was könnte jetzt an einem, und sei er noch so ein guter Lehrer, was könnte an einem Menschen denn gut sein? Erklär mir das bitte mal. Scheint mir weithin nicht nur in unserer Welt vergessen zu sein oder gar nicht entdeckt worden zu sein, sondern auch in unserer Kirche. Was soll eigentlich an einem Menschen gut sein? Sagt Jesus hier ganz klar. Es gibt nur einen einzigen, von dem man sagen kann, der ist gut. Im Sinne von gütig oder auch von sittlich vollkommen. Wie man immer das verstehen soll hier. Ja, und einen Lehrer anbeten wäre auch noch völlig falsch. Also es stimmt einfach nicht. Der Mann hat noch nicht entdeckt, wer Jesus ist. Und dann lässt Jesus sich von ihm auch nicht so nennen, wie es gar nicht angemessen ist. Was aber dieser Mann wollte, und da hat er was gemeinsam mit unserem Einleiter heute Morgen, der wollte was erleben. Ja, nicht nur was erleben, sondern der wollte leben. Der wollte richtig leben, der wollte echt leben. Der hat so eine tiefe Sehnsucht und merkt, noch habe ich's nicht. Oh Mensch, was wünschten wir uns, dass die Menschen um uns her so hier das Haus bestürmen und sagen, ich würde gern leben, sag mir doch mal, wie das geht. Ihr habt doch Kontakt da mit diesem Jesus. Bist du mit dieser Frage eigentlich gekommen? Ja, und Jesus zitiert ihm erstmal einige von den 10 Geboten. Die das menschliche Zusammenleben betreffen, interessanterweise. Und was wir uns nicht trauen, das traut sich dieser Mann. Er würde sagen, er sagt, er hat es damals ja gesagt, weißt du was, da habe ich mir nichts vorzuwerfen. Das war mir immer schon wichtig, danach habe ich gelebt. Und zwar seit ich so klein bin. Mensch, Jesus, dem musst du doch jetzt erstmal erzählen, dass das gar nicht sein kann. Ja, da wollen wir doch erstmal genau gucken, ja. Wie war es denn vorgestern, ja, als du da dieser Frau hinterher geguckt hast und so, ja. Das ist doch auch Ehebruch. Oder wie war es bei der letzten Steuererklärung? Mensch, hast du da nicht auch ein bisschen sowas aufgeschrieben, was man vielleicht absetzen könnte und keiner merkt, dass du es gar nicht aus dem Grund gemacht hast und so, aber... Fängt Jesus gar nicht an, der diskutiert nicht mit ihm, sagt ihm auch nicht, das stimmt ja gar nicht, das kann auch kein Mensch, sondern Jesus nimmt das so hin. Ja, das ist also, er hat also vor sich, und das weiß der Typ, oder jedenfalls geht er davon aus, er hat also einen anständigen Menschen vor sich. Um ihm dann zu sagen, eins fehlt dir noch. Du läufst mit einer ziemlichen Last rum, die dich daran hindert, mit mir unterwegs zu sein. Das ist dein Besitz. Ja, Ich hätte eine gute Verwendung dafür. Andere bräuchten den. Gib ihn mal ab. Und dann komm mit. Und lern mal von mir das Leben. Lern mal von mir allein auf Gott zu vertrauen und total von Gott abhängig zu sein. Das ist eigentlich dein Leben. Komm, mach mit. Dieses Unbehagen, Mensch, ey, wenn der reiche Mann das alles abgeben soll, wie kommen wir denn da raus? Kann man da nicht irgendwie drum rumkommen? Das ist doch richtig unangenehm, oder? Stell dir mal vor, du solltest jetzt alles abgeben, was du hast. Ja, da wir das nicht ertragen, erklären wir das ja auch normalerweise so. Naja, das hat Jesus natürlich so nicht gemeint. Ja, wie mit all den anderen Dingen, die er gesagt hat, das hat er alles gar nicht so gemeint. Ja, das muss immer nur so verstanden werden, wie ich es verstanden haben will. Ja, ich könnte auch meinen ganzen Besitz abgeben, wenn ich sollte, aber muss ich ja nicht, es ist ja nur dem jetzt gesagt. Das stimmt natürlich, es ist nur diesem Mann gesagt, das ist eine völlig richtige Beobachtung. Ich behaupte nur, ob du das, was du hast, wirklich abgeben würdest, wenn Jesus es dir sagt, merkst du erst, wenn es Jesus dir sagt. Und das ist bei dem Mann hier der Fall. Ja? Er sagt, mach alles gut aussehen in deinem Leben. Ich habe da noch einen Punkt, weißt du, ich habe ja die anderen Gebote, in denen es um Gott ging, habe ich ja gar nicht erwähnt bisher. Da waren wir ja noch gar nicht. Brauche ich jetzt auch nicht aufzählen, die kennst du sowieso schon auswendig. Ja, sondern wir machen es jetzt mal an einem Beispiel deutlich, wie das eigentlich aussieht bei dir in deinem Herzen. Ja? Dein ganzer Besitz, beschwer dich nur, gib ihn mal weg. Ja, wir sind reicher als der Rest der Weltbevölkerung, ihr Lieben. Wie wollen wir da eigentlich drum rumkommen? Die ganze Sicherung aufgeben, die wir uns schon so erarbeitet haben. Ja, man müsste ja einige von seinen Lebensträumen an den Nagel hängen. Wenn ich jetzt meinen ganzen Besitz abgebe, kann ich vielleicht nie die Reise machen, von der ich schon so lange träume. Oder das Auto fahren. Oder man könnte ja jetzt unendlich weitermachen, eine halbe Stunde so, was noch alles so, alles noch sein müsste in unserem Leben. Jesus trifft bei diesem Mann genau den Punkt, woran sein Leben hängt, sein Herz hängt, woher dieser Mann sich Leben verspricht. Er hat gemerkt, dass er davon kein Leben hat, also nicht das Ewige, was Gott meint, aber er ist auch jetzt nicht bereit, das aufzugeben. Wofür lebst du eigentlich? Die Frage wird dann deutlich, wenn es mal darum ginge, es abzugeben oder vielleicht, wenn es dir genommen wird. Bei manchen hat Jesus vielleicht einfach gesagt, komm, gib mal her, ich nehm's schon mal. Bei dem überlässt er es ihm noch, ob er es abgibt. Jesus kann mit jedem so umgehen, wie er es braucht. Aber es geht jetzt hier nicht um ein Gebot, das er jetzt auch noch erfüllen müsste, dann hat er es endlich geschafft. Das darf man nicht missverstehen. Sondern Jesus trifft den Kern. Ja, alle anderen Gebote sind jetzt geradezu unwichtig. Es geht hier um den Punkt in seinem Leben, auf den alles aufbaut. Das können ja bei uns auch andere Dinge sein. Und deswegen muss man das auch so sagen. Das sagt er jetzt diesen Mann, ja, mitten im Leben. Und aus dem Leben heraus sagt er diesem Mann, bei dir ist es der Besitz. Er sieht ihn an. Das muss man sich vorstellen. Er sieht diesen Mann an. Hat er ihn vorher nicht angeguckt? Wieso wird denn das so beschrieben? Weil das der Blick von Jesus ist, der deutlich macht, der kennt dich. Der weiß genau, was los ist. Dem brauchst du deine Lebensgeschichte nicht erst erzählen, damit er mal ein bisschen versteht, warum du dies und warum das nicht und so weiter gemacht hast. Der kennt dich ganz genau. Der weiß alles, was los ist. Der weiß auch, warum das alles bei dir so ist. Und er gewann ihn lieb. Und deshalb sagt er ihm, kommen wir doch mal zur Sache. Es könnte bei uns was anderes sein. Wen betest du an? Ist ja unsere Frage. Vor wem fällst du auf die Knie? Wer dirigiert bei dir den täglichen Ablauf? Ja, es kommt darauf an, auf wen wir hören, wer uns eigentlich zu sagen hat, was wir tun. Nicht nur am Tag, sondern auch in bestimmten Situationen. wie wir reagieren, wenn andere uns so und so kommen. Das ist die Frage, wen du anbetest. Das kann das Geld sein. Auch das, was man nicht hat übrigens. Also kein Geld haben schützt nicht davor, dass man es anbetet. Es können aber auch Menschen sein. Freunde, die mehr zu sagen haben als Gott. Kann auch deine Familie sein. Vater, Mutter, Kinder, was wir uns da noch so denken können, Großeltern. Ja, die wichtiger, deren Urteil wichtiger genommen wird als das, was Gott uns zum Leben sagt. Es kann die Karriere sein, die uns die Erlaubnis gibt, jedes Mittel ist recht. Auch wenn man dabei das, was Gott uns zum Leben sagt, verleugnen müsste. Das können alle möglichen Suchtmittel sein, die deutlich machen, dein Tagesablauf wird davon bestimmt, wann du endlich wieder und zu allen Zeiten und gerade in unserer sexualisierten Gesellschaft muss man auch sagen, auch die Frage, wie du mit deiner Körperlichkeit umgehst und deiner Sehnsucht, auch zum Beispiel nach Geschlechtsverkehr. Es kann der Punkt sein, an dem du etwas anbetest oder jemanden anbetest, der nicht Gott ist. Ja, man merkt das bei all diesen Punkten ja nur dann, wenn Gott etwas dazu sagt und es im Widerspruch zu dem steht, was wir am liebsten tun würden. Erst dann wird es ja deutlich. Ja, wenn wir das Beispiel nehmen, so, ja, ich kann ja mit jedem schlafen. Ich muss mit dem auch nicht verheiratet sein. Gott hat dazu was anderes gesagt. Wir können das nehmen, ja, die Karriere. Gott hat gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben und nicht ihn beiseite räumen, weil er dir im Weg steht, zum Beispiel. Da merken wir es. Es kann sein, dass Gott sagt, weißt du, deine Familie steht nicht an erster Stelle. Weder Mann noch Frau noch Eltern noch Kinder. Denn sie können dein Leben nicht tragen, das kann nur ich. Dann kommt es drauf an, wenn mal etwas im Widerspruch steht. Und das tut es jetzt hier bei dem Mann. Ja, und jetzt kommt die Frage erst hoch. Hast du Besitz oder hat der Besitz dich? Man könnte es jetzt weiterführen. Hast du Lust auf Sex oder hat die Lust auf Sex dich? Hast du Macht über andere? Ja, die es zu gebrauchen gelten würde, zu ihren Gunsten, zu ihrem Vorteil, zu ihrem Nutzen. Oder hat die Macht dich und macht mit dir, was sie will. Genau genommen, was dein Herz im tiefsten will. Ja, und immer, wo wir Gottes Worte beiseite schieben, merken wir, dass unsere Sehnsüchte stärker sind als das Vertrauen darauf, dass Gott uns gute Worte gegeben hat. Wie gehst du mit dir um und mit Gott? Und wer hat das eigentlich zu sagen? Das kommt bei dem reichen Mann auf den Punkt. Und es wird deutlich, der Mensch kann sich das ewige Leben, das echte, das gültige Leben, auch das Leben über den Tod hinaus, es geht auch um Zeit, aber nicht nur, kann er sich nicht selber beschaffen. Deshalb geht der Mann traurig davon. Das führt uns zum zweiten Punkt. Was Gott kann. Wenn Jesus hier vom Kamel und dem Nadelöhr spricht, dann hat das nichts damit zu tun, das kann ich mal so mit einiger Sicherheit sagen, dass es in Jerusalem ein Tor gegeben haben soll, dass das Nadelöhr hieß, durch das Kamele normalerweise nicht durchgingen, aber ja vielleicht im Notfall auch irgendwie noch durch könnten. Das hätten wir so gerne. Wir würden so gerne sagen, naja, ich kann ja auch alle möglichen Entbehrungen auf mich nehmen, ja, und dann würde ich es ja doch schaffen, als Mensch ins Reich Gottes zu kommen. Und Jesus sagt, nö. Du kannst machen, was du willst, ja. Deswegen ist die Frage, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben erbe? Die falsche Frage. Da kannst du nichts tun. Und das macht Jesus ihm deutlich. Ja. Das, was du jetzt gerade tun solltest, machst du ja noch nicht mal, aber das, auch das würde dir alleine ja gar nichts nützen. Und da erschrecken wir doch zu Recht. Ja, nur das Erschrecken müsste noch viel tiefer gehen. Ja, das geht nicht nur ums Portemonnaie, von dem man ja sagt, das braucht eine zweite Bekehrung in unserem Leben. Also man spricht ja davon, wenn ihr einen Menschen Jesus anvertraut, dann kehrt er um von einem Weg ohne Gott auf den Weg mit Gott. Das wurde früher dann so Bekehrung genannt. Und es wurde immer gesagt, es braucht zwei Bekehrungen im Leben eines Christen. Das eine ist der Mensch und das andere ist das Portemonnaie. Ja? Nee, die erschrecken zu Recht. Wenn das so ist, dass Reiche nicht ins Reich Gottes kommen, dass solche, die meinen, Mensch, ich habe doch was zu bieten, ich bringe doch was mit, da müsste doch jetzt was zu machen sein, sag mir doch nur noch, was ich noch machen muss, dann geht das doch. Wenn das so ist, dass das auch nichts nützt, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Ja, sagt Jesus, ja, sprecht es ruhig aus, ihr habt recht. Niemand, habt ihr ganz recht. Genau, so ist das. Bei Menschen ist das völlig unmöglich. Keiner kommt zu Gott. Keiner kann irgendwie so leben, dass Gott sagt, ach Mensch, die muss ich doch jetzt nehmen. Also wenn die sich so anstrengt, wenn die sich so gut benimmt, wenn die das alles so richtig macht, ja, wenn die so sich für mich einsetzt, wenn die jeden Sonntag in die Gemeinschaft geht, jeden Mittwoch in die Gemeinschaft geht, noch 10% ihres Einkommens spendet oder 20, wäre ja auch mal ein Versuch wert, ja, dann kann man alles machen. Kann man alles machen. Ja. Und dann muss ich die doch mal nehmen. Nee, sagt Jesus, Gott muss hier gar nichts. Und der Mensch kann gar nichts, was diese Frage angeht. Das ist Wahnsinn. Die Frage ist also nicht mal vor allem, ist mein Herz allein auf Gott gerichtet? Ja, wir machen jetzt mal Anbetung. Ja, Jesus sagt, das kannst du gar nicht. Die Frage ist nicht, ist mein Herz allein auf Gott gerichtet? Die Frage ist, also nicht vor allem, sondern die wichtigste Frage ist, was mache ich, wenn ich feststelle, dass es das nicht ist? Und zu dieser Feststellung komme ich irgendwann. Mitten im Leben, aus dem Leben heraus, so wie der junge Mann hier. Hier wird einer als Sünder entlarvt, der sich ganz in Ordnung findet. Das ist doch eigentlich ganz ansehnlich, ne? Vielleicht wehrt Jesus sich gerade deshalb so dagegen, dass er ihn als guter Meister bezeichnet. Als ob es irgendeinem Menschen gelingen könnte, die Gebote Gottes so zu leben, so zu halten, dass das Herz dadurch etwa in Ordnung käme. Na klar können wir die Gebote Gottes halten, wenn wir mal die ersten weglassen. Ja, das geht natürlich. Keiner muss die Ehe brechen, ja, kann man alles schaffen. Also, das, was die anderen sehen davon jedenfalls. Ob ich meine Frau jetzt jeden Tag liebe, kriegt ja keiner mit. Ja, das ist eigentlich Ehe. Ja, nicht, Mensch, ich gebe mich damit zufrieden, dass wir uns mal wieder nicht verstehen oder dass es gerade nicht gut läuft, sondern ich tue alles, damit das wieder in Ordnung kommt, was ich kann. Und wenn ich merke, ich kann es nicht, dann suche ich mir noch weitere Hilfe. Darum geht's eigentlich. Oder ich komme mit diesem Menschen nicht zurecht. Naja, man muss ja auch nicht mit jedem. Ja, ist ja nur mein Nachbar, ist ja nur mein Freund von mir gewesen, ist ja nur der Arbeitskollege. Das muss man ja nicht. Nein. Richtig gelebt wäre das, damit gebe ich mich nicht zufrieden. Nicht der ist falsch, sondern ich bin falsch mit dieser Einstellung. Und kein Mensch kann sie so leben. Jesus diskutiert aber mit dem Mann gar nicht, weil es keinen Zweck hätte. Deswegen brauchen wir auch nicht ständig mit uns darüber diskutieren, ob es denn ja jetzt auch ganz gelungen ist. Die Frage ist, was mache ich, wenn ich feststelle, ich kriege das ewige Leben nicht hin? Nur einer bekommt gerettet, denn unser Herz ist falsch gepolt. Jesus gewann den Mann lieb, der ihm Honig um den Bart schmiert. Damit er ihm endlich noch sagt, was er selber tun könnte, damit er endlich mal bei Gott ankommt. Ja, der in seinem Reichtum so klebt. Wisst ihr, wir können doch diese Leute im täglichen Leben gar nicht riechen, die an ihrem Reichtum so kleben, dass alles andere weniger wichtig ist. Ja, das sind doch die Leute, die uns immer stören. Wer will denn mit so einem zu tun haben, dem es darum geht, Hauptsache ich habe genug Geld. Will doch keiner was mit zu tun haben. Höchstens was von abhaben, aber nicht was damit zu tun. Ja, ein Mensch, der sich um sich selber dreht, Gewinnmaximierung. Ob nun im Geldbereich oder woanders. Ja, was soll Jesus eigentlich mit solchen Menschen zu tun haben? Der konnte doch sagen, hat doch gar keinen Zweck mit euch. Tschüss. Ich gehe dann auch mal wieder. Er geht dann auch mal wieder, ja. Aber nicht, weil er diese Menschen los sein will, sondern weil er sie bei sich haben will. Lässt er sich von uns gehen? Lässt er sich von uns rausschmeißen? Lässt er sich von uns an ein Kreuz nageln? Lässt er sich von uns die Schuld auf die Schultern legen, die er da am Kreuz trägt? Ja, unser ganzes verbogenes Herz, das liegt alles auf Jesus in dem Moment, als er am Kreuz stirbt. Alles für dich. Weil du das nicht kannst. Mensch. Da könnte man doch glatt auf die Idee kommen, dem jetzt auch im Leben zu vertrauen, oder? Da könnte man doch glatt den Gedanken pflegen, ob der es nicht doch gut gemeint hat mit dem, was er uns sagt. Ob der nicht doch wichtiger ist als das, was ich habe. Schließlich kommt das alles von ihm und er könnte mir morgen noch das Dreifache schenken, wenn ich es bräuchte. Ob der nicht doch mehr zu sagen hat, wenn er mir sagt, du, ich liebe diesen Menschen. Du kannst dich ja wenigstens mal an den Gedanken anfangen zu gewöhnen, dass du mit ihm die Ewigkeit verbringen sollst. Dann machst du doch nicht alles noch schlimmer. Man könnte auch einen anderen Umgang pflegen. Du musst ja nicht gleich tolle Gefühle haben für den. Da könnte man doch gleich auf die Idee kommen, zu merken, es geht im täglichen Leben gar nicht darum, dass du deinen Gewinn maximierst, dass du in deiner Karriere eine Leiterstufe hochsteigst, dass du heute wieder schaffst, was du geschafft haben musst, damit die Leute auch morgen noch zufrieden sind mit dir, dass es darum gar nicht geht. Sondern dass es darum geht, zu entdecken, wie Gottes Herz für dich schlägt. Er sieht ihn an und gewann ihn lieb. Das steht doch nicht deshalb da noch drin, weil man nicht davon ausgehen könnte, dass Jesus sowieso alle Menschen geliebt hat. Doch, hat er. Aber es wird ausdrücklich erwähnt. Und das sind die Begegnungen, die er mit dir in deinem Leben haben möchte, damit du entdeckst, und ich habe auch dich lieb. Jetzt könnte Jesus wichtiger werden als der ganze Rest. Wenn du wirklich die Frage hast, wie man echt lebt, wie man wirklich lebt, wie man bei Gott ankommt. Jetzt könnte sich von Jesus aus das ganze Leben nochmal sortieren. Und jetzt könnten die Lieder Sinn machen, vielleicht auch die Stimmung vielleicht gerade nicht so ist, in denen wir Jesus ausdrücken, wie großartig er ist, und es auch selber anfangen wieder zu glauben. In denen wir uns mal nicht um uns selber drehen, in den Liedern, sondern einfach mal von, über und zu Gott singen. Die Frage, wen betest du an, ist gleichbedeutend mit der Frage, wer trägt dein Leben? Nichts und niemand in dieser Welt kann dein Leben tragen. Der lebendige Gott allein trägt dich in seiner Hand und vor allem in seinem Herzen. Deshalb folge Jesus und erwarte alles von ihm. Mit ihm lebst du echt und ewig. Da kann man nur sagen, so ist es. Amen.